Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Oh, wie spricht man den Namen aus? André Pintaric?
Genau. Richtig. Wow. Hallo Silvana.
Hi. André, wir kennen uns durch meinen Onkel, dem Sigi, wobei kennen ist eigentlich der falsche Begriff dazu. Du weißt noch nicht viel über mich und ich weiß noch nicht wirklich so viel über die. Das wird sich aber bald ändern. Und mein lieber Onkel hat uns nämlich verbunden, weil ich eigentlich ihn gebeten habe, mir einen Kontakt zu verschaffen mit jemandem, der im Kampfsport und auch beim Bundesheer ein bisschen bewandert ist. Und so schnell geht's und jetzt sitzen wir da. Über Zoom.
Tschüss, ja. Hallo.
Du lebst in Kärnten, warst ziemlich aktiv im Kampfsport, 20 Jahre aktiver Soldat und jetzt bei der Miliz und jetzt bist du Beamter und wirst mit mir heute hoffentlich über Gott und die Welt plaudern.
Bin ich schon neugierig, ja. Ja.
Du, wo bist denn du daheim, wenn ich das mal so fragen darf, auf Kärntnerisch?
Ich bin ein Spitaler. Ja. Ich bin im Spital geboren, aufgewachsen, Schulgegangen und eigentlich so die Masse meines Lebens bis jetzt im Spital verbracht und seit circa 10 Jahren sind wir ein bisschen außerhalb vom Spital gezogen ins Haus und bin nach wie vor eben im Raumspital daheim.
Und dort lässt sich ja sehr gut sporteln, gell?
Das ist richtig, ja. Nein, aber ich glaube, Kärnten bietet ja allgemein sehr viele Möglichkeiten mit dem Berg und mit den Seen. Und wenn man halt so wie den Vorteil hat, so wie ich, dass man halt eben im Umfeld von Spital wohnt, also auf gut kärntnerisch gesagt am Land, dann hat man natürlich den riesengroßen Vorteil, dass halt man schnürt sich die Laufschuhe und geht vor die Haustür und hat halt dann eben seine Laufstrecken, die man halt wirklich nutzen kann, ohne dass man jetzt großen Aufwand dafür betreiben muss. Und das ist halt schon was, wenn man ein aktiver Mensch ist oder ein sportlicher Mensch ist, natürlich schon was sehr Schönes.
Das ist ziemlich cool, aber ehrlich gesagt, ich weiß noch, wie ich damals in Kärnten schulgegangen bin. Es war super cool, du hast recht, rausgehen, laufen, immer cool, aber für Kampfsport und hat es nicht wirklich etwas gegeben. Ich wollte immer boxen, zumindest habe ich mich immer geschlägert mit meinem kleinen Cousin, mit dem Christoph. Ja, aber da hat es nichts gegeben bei mir in der Nähe. Aber wieso hat es im Spital da was gegeben für Kampfsport?
Im Spital hat es ja eigentlich immer schon was gegeben für Kampfsport, weil Spital ja sowieso ein sehr traditioneller Ort ist, in dem schon seit sehr vielen Jahren Kampfsport sehr ansässig ist, sehr etabliert ist, wo es ja einen Boxverein gegeben hat und eben einen Kickboxverein und einen Karateverein. Also ich bin ja auch jetzt schon Anfang der 1990er Jahre zum Kampfsport gekommen und da war die SK Union Spital, der Verein, dem ich beigetreten bin, hat es damals schon seit den 1970er Jahren gegeben. Also das war im Spital eigentlich schon immer sehr, sehr traditionell und schon sehr lang angesiedelt.
Dann hat das meine Mama mir nur verschwiegen, zu Recht.
Es wäre eine Möglichkeit. Vielleicht, weil du deinen Bruder immer zu sehr geschlagen hast.
Ja, mein Cousin, aber er ist eh wie
ein Bruder. Entschuldigung, dein Cousin, ja.
Ja, der Christoph ist eh wie ein Bruder, so wie wir uns gefetzt haben.
Eben.
Wie bist du dann da dazugekommen zum Kickboxen, hast du mir erzählt, gell?
Kickboxen, genau. Ja, wie bin ich dazugekommen? Eigentlich durch Zufall. Also ich habe ja mit 7 oder 8 Jahren angefangen zum Fußballspielen beim SV Spital damals. Ob auch bis 15, ganz 16 Jahren wirklich auch immer Fußball gespielt. Aus verschiedensten Gründen dann halt, weil es einfach so in dem Alter ist, einfach mit dem Fußball dann auch irgendwann einmal aufgehört, also mit vereinsmäßigen Spielen, wollte aber dann auch immer weiterhin irgendwas Sportliches machen. Mein Bruder hat damals schon im Verein, den Kickboxverein, trainiert. Der hat mich einfach einmal zum Training mitgenommen und ja, wenn man so sagen will, irgendwie dort picken geblieben. Und dann eben selber den Sport angefangen, ja.
Du, das passiert mir fast bei jedem Interview, dass jemand sagt, ja, wir sind dort bicken geblieben, ich bin auch bicken geblieben bei dem Kampfsport. Was hat das an sich, wenn man da mal reinrutscht, dass man immer rauskommt?
Ich glaube, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, dass Kampfsport allgemein irgendetwas Faszinierendes an sich hat. Vielleicht wirklich das, dass man sagt, dieses Nervenkitzeln. Also ich glaube, jeder, der mit Kampfsport einmal auch nur im Training das Sparring probiert hat, weiß, dass das ganz ein eigenes Gefühl ist, bevor es dann wirklich losgeht. Und ich weiß es nicht, vielleicht ist es wirklich das, dass man sagt, das ist doch etwas ganz, ganz Spezielles, was ich glaube in anderen Sportarten du gar nicht so findest. Diese Auseinandersetzung, diese geregelte Auseinandersetzung. Ich glaube, vielleicht kommen wir eh noch aufs Reden, aber so Kampfsport hat ja absolut nichts mit Prügeln zu tun, sondern es ist wirklich was ganz Taktisches und was wo man auch wirklich so viel, viel Köpfchen einsetzen muss. Und vielleicht ist es wirklich diese Faszination, dass man sagt, genau dieses Wissen, dass man halt vielleicht wirklich, ja, weh haben könnte, aber genau trotzdem deswegen, genau deswegen es dann macht. Und trotzdem genau deswegen das versucht dann auch wirklich zu vermeiden, obwohl man im Grunde genommen weiß, dass man es ja kaum vermeiden kann.
Ich habe immer, also nicht nur das Gefühl selbst, sondern ich höre es auch immer von den ganzen Kämpfern, sie sagen immer, es ist Freiheit. Und wenn ich im Training bin und ich weiß, ich kann boxen, ich kann kicken, ich kann mich einfach umdrehen und von der Seite schlagen, es fühlt sich an wie Freiheit.
Ja, auch, ja, klar. Wie gesagt, also ich glaube, es ist wirklich schwer zu beschreiben, dieses Gefühl, das man da hat, wenn man das macht. Also es ist ganz, ganz was Eigenes. Ich kenne es eben, wie gesagt, ich habe lange Fußball gespielt im Nachwuchsbereich, auch dann in späterer Zeit so hohe Mannschaften gekickt. Das ist alles super, das ist alles toll, aber dieses Gefühl, das man beim Kampfsport hat, wurscht, ob das jetzt im Training ist oder ob es dann wirklich auch beim Wettkampf ist, das kenne ich aus keiner anderen Sportart.
Du hast mir erzählt, du warst amateurmäßig sehr viel unterwegs. Mhm. Wie kann man denn das einordnen? Hast du Kämpfe auch gemacht selbst oder war es mehr Sparring?
Ich war wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, überaktiv. Ich glaube, wenn man die Kickbox-Szene, vor allem die Amateur-Szene in Österreich kennt, dann weiß man, da gibt es so klingende Namen wie ein Susi Zberni oder ein Nicole Trimmel oder an, keine Ahnung, ein Levente Bertalan, wo man wirklich sagen muss, das sind Ausnahmeerscheinungen. Aber ich habe wirklich in diese, ja, 1991 meinen allerersten Amateurkampf gemacht, habe mein allererstes Turnier bestritten, habe dann 2016, also 25 Jahre später, meinen allerletzten Kampf gemacht im Amateurbereich. Und in dieser Zeit sowieso, keine Ahnung, also ich bitte, würge mir jetzt nicht, aber ich glaube, es müssten so um die 350 Amateurkämpfe gewesen sein, ja, die ich dann halt so einfach in dieser Zeit bestritten habe.
Das klingt sehr, sehr viel. Also das ist sehr, sehr viel.
Na, ist es jetzt, wie gesagt, also wenn man sich jetzt diese ganz, ganz großen Namen in der Kickbox-Szene anschaut, dann sind 350 Kämpfe nicht wirklich was Besonderes. Aber ich glaube durchaus, man kann sagen, ich war aktiv.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und jetzt machst du das auch noch ein bisschen oder ist gar keine Zeit mehr dafür?
Gar keine Zeit stimmt zwar nicht, also die Zeit nehme ich mir einfach, es ist halt nur einfach so, dass ich sage, ich bin vereinsmäßig jetzt nicht mehr wirklich aktiv, also ich habe über die Jahre hinweg natürlich sehr gute Kontakte fast zu allen Kärntner Vereinen gepflegt, ganz besonders zum WKC Völden, also mit dem Zimmermann Geri, der ja meine ganze Karriere, Amateurkarriere auch in irgendeiner Art und Weise begleitet hat. Wenn es die Zeit erlaubt, schaue ich gerne im Training vorbei, aber ansonsten ist es halt einfach so, dass man sagt, ja, es bietet ja das Schöne an diesem Sport, ist es ja, man ist ja, wie heißt es, jetzt so eine, keine Zeit und keinen Ort gebunden. Einen Kick kann man im Wald schlagen, einen Kick kann man im Wohnzimmer schlagen. Also natürlich wird sie mein tägliches oder mein Sportprogramm, was ich jetzt nach wie vor mache, mit weiterhin mit eingebaut, aber halt in keinster Weise mehr in irgendeiner Art oder in keinster Weise mehr, dass ich sage, ich versuche das Ganze leistungsmäßig zu machen oder irgendwie zielorientiert. Es gehört einfach zum sportlichen Ablauf dazu.
Aber jetzt als Beamter hast du eh viel Zeit sozusagen.
So ist es. Genau, als Beamter hat man ja Zeit.
Ja, dann könnt ihr einen Raum einrichten bei euch an zum
genau.
Kickboxen.
Ja. Ja. Mal schauen, was mein Chef dazu sagt. Ich werde den Vorschlag machen, aber schauen, was er dazu sagt.
Schlag einmal vor. Ich habe nämlich meinen Chef schon vorgeschlagen, dass wir in der Redaktion unbedingt einen fetten Boxsack brauchen zum Reinkicken.
Ja, das Witzige und das Schöne am Kampfsport ist ja im Grunde genommen auch wirklich das, dass so muss aus meiner Zeit, wo ich das wirklich sehr aktiv betrieben habe, ob man es glaubt oder nicht, aber so ein Sonntag kann ja dann durchaus auch ein bisschen berufliche Frust abbauen. Und wenn man sagt, da stört man sich um und wenn halt wirklich sich vieles aufgestaut hat, tut es ganz gut, wenn man dann wirklich, wenn man sich, keine Ahnung, 15, 20, 30 Minuten auf den Sonntag stört und man merkt halt, dass dann auch irgendwie so dieses ganze Wutgefühl, dass man auch vielleicht einmal so ein paar Tage mit sich zehrt, einfach weg ist.
Voll.
Also ist durchaus empfehlenswert. Aber am Bauch, wie gesagt, am Boxsack. Nicht woanders.
Wobei, ich glaub, 30 Minuten schaffe ich gerade gar nicht einmal am Boxsack.
Würde ich vermutlich auch nicht mehr schaffen. Aber
ja. Du, jetzt, ich frage mich schon die ganze Zeit, Pintaric, was das für ein Name ist.
Pintaric ist ein kroatischer Name. Also ich habe ja kroatische Vorfahren. Also meine Familie stammt ja ursprünglich aus Kroatien. Aber ja, gesagt, also ich bin ein waschechter Kärntner.
Ja, Also die Eltern zur Kraste sozusagen.
Genau, die Eltern sind zur Kraste, ja.
Haben deine Eltern dann auch dort Bosnienkriege miterlebt?
Nein, das war, also meine Eltern sind zugewandert nach Österreich lange vor, also lang vor meiner Geburt. Jetzt, wenn man weiß, dass ich Anfang der 1970er Jahre geboren bin.
Ach, ja. Dann geht sich das nicht ganz aus.
Nein, dann ist das schon lange davor gewesen. Also, wie gesagt, also, für mich ist Kroatien auch nach wie vor also wie eher ein Urlaubsland. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gar keinen Bezug mehr irgendwie zu dem Land. Es ist halt das Land, wo meine Eltern oder meine Vorfahren herkommen, aber wie gesagt, ich bin in Österreich geboren, weil das ist ja lang vor meiner Geburt hergezogen oder nach Österreich gekommen. Deswegen, ja, es ist ein Urlaubsland für mich. So wie wahrscheinlich für viele, viele Österreicher, die Adria-Küste kennen, dass man sagt, da fühlt man sich wohl, da ist es schön im Sommer. Aber viel mehr ist es doch halt leider oder ist es halt nicht mehr.
Hast du einen Geheimtipp für uns für den nächsten Kroatien-Urlaub, an den wir noch nicht kennen?
Ich glaube, dass es Kroatien schwer ist, einen Geheimtipp zu haben für einen Urlaub, weil ich glaube, dass die kroatische Küste, wurscht, ob das jetzt Istrien, Dalmatien oder was ist, wirklich schon sehr gut bekannt sind. Also, wir waren letztes Jahr in Šibenik auf Urlaub und ich muss ehrlich sagen, da hat es uns wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil es einfach wunderschön war. Aber ich glaube, das ist jetzt egal, ob das jetzt in Dalmatien ist oder in Istrien ist. Es gibt überall so schöne Flecken. Aber das ist gar nicht nur in Kroatien so. Es gibt überall auf der Welt wunderschöne Flecken. Das ist auszuhalten, um zu sehen.
Oh ja, definitiv. Naja, du, starten wir mal mit dem Beruflichen. Also ich nehme mal an, du hast den Grundwehrdienst gemacht und hast dann gedacht, hey, das ist ein cooler Job, da gibt es gutes Gulasch, ich bleibe einfach dabei.
Nein, war leider überhaupt nicht so. Oh! Nein, also ich war Grundwehrdienst gemacht im Spital, durchaus auch schon als GWD die Überlegung gestartet, beim Bundesheer zu bleiben. Habe dann auch meine ersten Ausbildungen während dem Grundwehrdienst gemacht, aber halt doch am Ende dieser 8 Monate mich dazu entschlossen, in meinen erlernten Beruf zurückzukehren und bin aber dann 3 Jahre später doch wieder zum Militär zurück, weil ich gesagt habe, okay, es war vielleicht doch, oder wäre vielleicht doch die gescheitere Variante für mich. Weil so das Interesse am Militär durchaus groß war und für mich selber dann schon die Entscheidung so war, dass ich gesagt habe, okay, es ist doch der richtige Job für mich.
Was war der eine Beruf, den du da gelernt hast davor?
Ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt. Hab dann danach im Büro gearbeitet, als Bürokaufmann und bin halt dann doch früher oder später draufgekommen, dass das zwar alles super schön ist, aber halt das Militär doch ein kleines bisschen schöner war.
Wieso? Erzähl uns das einmal.
Ja, zum Sagen. Das ist, glaube ich, mit dem Kampfsport. Es liegt am oder es liegt am nicht. Es ist, glaube ich, so wie mit jedem Job, den man macht. Entweder liegt an der Job und man taugt den, aus welchen Gründen auch immer oder auch nicht. Und bei mir war es halt eben so, dass ich sage, ich war immer sehr gern Soldat. Also mir hat das auch wirklich getaugt. Also muss, wenn man Assistenzeinsätze gegangen ist, dort wirklich gekriegt hat, dass man Menschen hilft und wirklich auch was für die Bevölkerung macht, dann war das schon ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl. Und das war wirklich für mich das Schöne dran, ja.
Das hast du ja 20 Jahre gemacht, ich meine, das ist eine sehr lange Zeit. Was hast du das schon ein bisschen was erwähnt, dass du Leuten geholfen hast und alles? Wie schaut das aus? Wenn man 20 Jahre als Soldat lebt, wie lebt sich es da dann so?
Es ist schwer zu sagen. Sie waren ja so. Wie lebt sich da? Ich glaube, nicht viel anders, als wenn man einen zivilen Job macht. Es ist ein Job, man hat seine Aufgaben zu erfüllen, die natürlich jetzt naturgemäß, wenn man so dort ist, ein bisschen anders ist, als wie im zivilen Bereich, weil man halt gewisse Verpflichtungen hat, wo man einfach sagen muss, okay, es kann durchaus sein, dass man, keine Ahnung, 2 Uhr nachts das Telefon leitet und dann sieht man sich sequential an und muss fahren. Betrifft aber einen Feuerwehrmann gleich, als wie ein Rettungssanitäter, ein Polizist oder wie auch immer. Also es ist ja nicht nur der Soldat so, dass man sagt, man ist auch immer, jederzeit muss man vielleicht zum Einsatz gehen. Aber ansonsten, glaube ich, ja, es lebt sich gleich wie in jedem anderen Job.
Das heißt, du warst im Spital in der Drau, in der Kaserne und sozusagen, sobald da Naturkatastrophe war, warst du...
Nein, das nicht, aber also wir haben natürlich Assistenzeinsätze gemacht, keine Ahnung, also als Grundwehrdiener kann ich mich erinnern, wo man im Käfereinsatz in Unterkärnten, da war kurz eine Borkenkäferplage, wo man dann Assistenzeinsatz gegangen ist. Jetzt im Winter kann man sich zurückerinnern, wenn diese Schneemassen gekommen sind, wo man halt dann zum Teil im Einsatz im Schneeeinsatz, also eben genau solche Sachen. Das war schon, muss ich sagen, immer durchaus was Befriedigendes, auch wenn man dort eben dabei war und das am Wochenende dürfen.
Hat es da Situationen gegeben, wo du dir gedacht hast, boah, das ist schon ein bisschen gefährlich heute?
Ich glaube, wenn man den Job macht, hat man auf die Dinge einfach eine andere Perspektive, also einen anderen Blickwinkel, dass man einfach das anders einschätzt, dass wir außenstehend, wenn der mit dem Job nichts zu tun hat. Aber das ist, glaube ich, auch wieder, das hat nichts mit dem Militär selber zu tun, das ist, glaube ich, in jedem Job so. Also das, was vielleicht für einen Außenstehenden sehr gefährlich ausschaut, wird derjenige, der das tagtäglich macht, die sagen, du empfinde ich gar nicht so. Also, ja, könnte ich jetzt nicht sagen.
Das heißt, während der Zeit hast du auch viel Zeit für dich gehabt zum Trainieren wahrscheinlich, oder? Weil das muss ja eh klar sein, dass alle fit sind, oder?
Das war ja das Schöne am Militär oder beim Bundesheer, dass man sagt, dass ja körperliche Fitness natürlich eine Grundvoraussetzung ist für den Job. Und damals oder nach wie vor beim Bundesheer dem Sport sehr viel Platz eingeräumt wird. Und für mich als Leistungssportler war das ja natürlich, ja, was schöner, das hat es gar nicht gegeben. Also so, du hast ja während der Dienstzeit durchaus eine Stunde Sport gehabt. Also die hat ja der damalige Verteidigungsminister, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer damals Minister war, der damals diese Sportstunde, diese tägliche Sportstunde auch für das Kaderpersonal verpflichtend eingeführt hat, war natürlich toll, weil so, du hast eine Stunde Sport am Tag gehabt und das war eine zusätzliche Trainingseinheit, die ich gehabt habe, zu meiner privaten sportlichen Begeisterung dazu. Also was Besseres hat da gar nicht passieren können.
Ich wollte gerade sagen, weil eine Stunde ist so gesehen eh nicht viel für einen Leistungssportler am Tag.
Naja, aber du musst es von der Seite sehen, wenn du diese Stunde Zeit hast, um zum Beispiel Grundlagentraining zu betreiben, dann ist es natürlich für einen Kampfsportler Weltklasse, weil so musst du kannst natürlich am Tag, keine Ahnung, deinen kleinen Lauf, deinen Grundlagenausdauerlauf machen oder deine Kraftausdauereinheit machen und gehst am Abend dann ins Gym und machst wirklich mehr technisch-taktische Sachen. Also das heißt, du hast dann schon den, also ich habe damals schon den großen Vorteil vom Trainingspensum her gehabt, dass ich so diese Grundlagensachen, die die anderen natürlich irgendwo in die Trainingsplanung einbauen haben müssen und in ihrer Freizeit gemacht haben, den habe ich den Vorteil gehabt, dass ich sagen kann, okay, ich habe das einfach durch meinen Dienstsport, den ich machen gehabt habe, unter Anführungsstrichen, habe ich damals genau eben das Trainingspensum auch für meinen privaten Bereich gehabt.
Jetzt mal abgesehen. Jetzt mal abgesehen vom Sportlichen. Man sagt ja oft Soldaten, ja, okay, die müssen nicht viel denken. Die führen einfach Aufgaben aus. Wie ist es denn wirklich? Brauchst du wirklich nicht so oft dein Hirn?
Ich glaube, ich kenne keinen Job und das ist jetzt unabhängig davon, was für ein Job das ist, wo man nicht denken muss und wo man sein Hirn nicht einschalten muss. Also,
finde ich. Ja,
das ist, ach Gott, das ist so wie soll ich sagen, jetzt an, ich muss gar nicht als Vorurteile bezeichnen, weil es gar kein Vorurteil ist. Das ist halt einfach so. Das,
ja. So.
Was soll man dazu sagen?
Ist eine gemeine Frage. Sorry, ist mir nur gerade eingefallen.
Nein, nein,
passt schon. Jetzt rein.
Ja,
Soldaten, man stellt sich das halt immer ja so und so vor, aber eigentlich weiß man nicht viel, wie das wirklich ist, das Leben als ein Soldat in Österreich. Man kennt es ja nur von den amerikanischen Filmen, es ist immer brutal und keine Ahnung was und dort Schießübungen und da mal Einsatz, aber österreichische Soldaten? Weiß ich nicht viel drüber, ehrlich gesagt. Das sollte man am Film machen, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann.
Ja, Möglichkeit.
Ja. Ja, das heißt, ihr habt auch 2 Tage die Woche frei gehabt und jede Woche einen anderen Dienstplan und dann habt ihr manchmal gewusst, okay, wir haben vielleicht eine Übung dort oder eine Übung dort oder...
Könnte man es jetzt auch nachbeschreiben, ja. Also wie gesagt, also ich, so wie ich es früher eben erwähnt habe oder gesagt habe, wenn man 20 Jahre Berufssoldat war, muss ich ehrlich sagen, ich erkenne nicht wirklich einen großen Unterschied zum täglichen Lebensrhythmus oder Ablauf zu jemandem, der irgendwo in der Privatwirtschaft arbeitet. Das ist halt der Dienst. Zeit, die man halt, ja, seinen Dienst versieht. Klar, das ist so wie ich es gesagt habe, bei anderen Einsatzorganisationen oder Berufen auch so, dass man sagt, wenn das Telefon leitet, muss man halt gehen. Ich glaube, das betrifft einen Arzt aber genauso, weil der in Bereitschaft ist. Also, das hat jetzt nichts Berufsspezifisches zu tun. Also, das hat jetzt nicht nur was mit Militär oder Soldatentum zu tun, das gibt es in anderen Berufen auch. Und ich kann es jetzt nur aus meiner Warte, als ehemaliger Berufssoldat sagen, ich habe das immer wirklich nicht wirklich viel Unterschied zu allen anderen Berufen gesehen.
Warum sollte sich heutzutage noch ein Jugendlicher dafür entscheiden, Berufssoldat zu machen in Österreich?
Also am besten, glaube ich, aus dem Grund, aus dem ich mich entschieden habe, weil man den Job machen will. bitte nicht aus einem anderen Grund, weil ich glaube, das ist, wird nichts. Also das hat aber jetzt nichts mehr mit dem Soldatentum zu tun. Ich glaube, das ist in jedem Job. Also wenn man den Job gerne macht, weil es einen Spaß macht und, dann wird man auch richtig gut drinnen. Davon bin ich überzeugt, weil das ist ja wirklich, ich würde sagen, diese ganze Energie und diese Liebe da drinnen, und das steckt da drin, und man macht diesen Job dann auch wirklich gerne, dann wird man auch gut darin. Ja, das muss aber dann, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, ob er den Job machen will oder nicht machen will.
Und da gibt es ja Aufstiegsmöglichkeiten ziemlich viele, oder? Also es gibt nicht nur den Berufssoldaten.
Ja, der Berufssoldat ist der Berufssoldat. Also das ist derjenige, der sich dazu entscheidet, dass er Soldat bleiben möchte. Natürlich jetzt ist ja allgemein bekannt, es gibt die Unteroffizierslaufbahn, die Offizierslaufbahn, und da kann man sich natürlich in der Karriereleiter nach oben arbeiten und hocharbeiten. Also es ist so wahr, wie gesagt, also meiner Meinung nach nicht anders als wie in jedem anderen Job. Also so, man fängt irgendwo an und bewährt sich und qualifiziert sich für Höheres und macht Ausbildungen und irgendwann einmal ist man halt einfach in einem Bereich, wo man sagt, okay, dann ist man halt in einer Führungsebene. So war wiederum aus meiner Sicht nicht wirklich was großartig anderes, als wie irgendwo anders oder im Privatleben auch.
Außer, dass es vielleicht ein bisschen mehr Papierkram ist und herumsitzen.
Im Privatleben meist.
Ja, sowieso. Ich meine schon.
Ja.
Ja. Ja. Wie hat denn dann der Sport überhaupt beim Bundesheer ausgeschaut? Also du hast schon gesagt, eine Stunde am Tag habt ihr gehabt, aber habt ihr dann zum Beispiel auch strategische Trainings gehabt oder Hindernisläufe oder irgend so etwas oder Schießübungen?
Nein, vom Sport her ist es ja beim Militär grundsätzlich so, dass du ja so, dass du jedes Jahr eine Leistungsprüfung, eine sportliche, also körperliche Leistungsprüfung ablegen musst, die ja mit einem Lauf verbunden ist und eben mit Liegestütze verbunden ist. Kein Cooperlauf, das ist einfach so ein 2400 Meter Lauf, den du in einer bestimmten Zeit zu absolvieren hast, wo man dann einfach hergeht und sagt, wenn du das in der Zeit schaffst und hast ein gewisses Leistungsniveau, das man von einem Berufssoldaten oder einem Soldaten erwartet, und man hat eben die Liegestütze dabei. Man hat dann natürlich bei diesen ganzen Ausbildungen, die man zum Absolvieren hat man auch die Hindernisbahn dabei gehabt. Also es ist durchaus schon der Sport schon teilweise so, dass er militärischer war, aber in der Sportausübung oder selber, vor allem als Berufssoldat, war man dann schon eher freigestellt, und man hat gesagt, gewisse Sachen hat, der Rahmen war relativ groß, in dem man sich jetzt sportlich bewegen hat können, was man halt eben macht in dieser Stunde oder in dieser Zeit, die einem zu sportlich zur Verfügung steht.
Ich habe gelesen, das Bundesheer verfügt ca. über 14.000 Berufssoldaten. Davon sind 672 Frauen. Die Zahlen sind aber von 2020, weil ich habe keine besseren gefunden. Und da frage ich mich dann, okay, 672 Frauen ca. ist jetzt natürlich nicht viel, aber trotzdem, es ist was, es ist ein Anfang. Wie hast du das erlebt? Hat es bei dir schon Damen gegeben? Wie waren es drauf? Haben sie den Lauf geschafft und die Liegestütze jedes Jahr?
Naja, wenn man das nicht schafft, also insbesondere in den Laufbahnkursen, dann besteht man ja auch den Laufbahnkurs nicht. Also ich muss ehrlich sagen, meine Erfahrung mit den Frauen von Bundesheer ist durchaus also sehr positiv. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da keinen Unterschied zu Männern kennengelernt oder bemerkt, dass man sagen was, ja, also ist vielleicht wieder das, was ich auch früher gesagt habe, sage ich, wenn man den Job macht, weil man ihn machen will, weil es einem Spaß macht, dann ist es auch, glaube ich, egal, welches Geschlecht man hat. Also, dann ist man in den Job einfach gut. Und es kommt ja nicht nur drauf, dass man sagt, oder nicht darauf an, dass man sagt, wie gut ist man körperlich drauf, sondern da kehren ja dann andere Sachen auch noch dazu. Ich glaube, wir sollten schon alles so, oder wir leben schon in einer Zeit, wo wir wissen, dass eine Frau am Mann in keinster Weise nachsteht und eben wirklich das absolut in der Lage ist, das Gleiche zu leisten wie jeder Mann. So.
Finde ich ja. Du hast 20 Jahre lang den Job gemacht. Ich frage mich dann immer so, was ist der Moment oder die eine Sache, die dich am meisten mit Stolz erfüllt hat in der Zeit? War so viel, gell?
Das ist jetzt eine schwierige Frage.
Ich weiß, also, lass das Zeit
mit Stolz. Ja, also es war da ganz ehrlich keine Ahnung. Also, wenn man die Ausbildungen schafft und die Kurse abschließt, das ist eine ganz tolle Geschichte, klar, weil da hat man ja sehr viel Zeit und sehr viel Energie investiert, da wird ja relativ viel von einem abverlangt, dass man sagt einfach, dass man das auch wirklich, sage ich, den Eifer und den Ehrgeiz habe, das Ganze auch zu bestehen und zu machen. Also so klar ist man, dann ist er nicht stolz drauf. Aber dass ich jetzt sage, es gibt nur eine Situation, die überstrahlt alles, das ist es überhaupt nicht. Wie gesagt, also es waren wirklich 20 tolle Jahre, die ich beim Militär verbringen habe dürfen. Und ich war wirklich sehr gern und sehr stolz drauf, Soldat zu sein. Und es gibt jetzt keinen Moment, wo ich sagen müsste, das war der Moment, wo der mir irrsinnig stolz gemacht hat. Also ganz im Gegenteil. Also, na, es sind die ganzen 20 Jahre einfach eine tolle Geschichte gewesen.
Ja. Hast du mit ganz vielen verschiedenen so Vorzeige erfahren dürfen, die wir nie so oft zu Gesicht bekommen?
Nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, also, ich war beim Infanteriebataillon, also die Fahrzeuge, die jeder so kennt, ein LKW und ein Bug G und keine Ahnung, klar, da hat man die Ausbildung bekommen und hat die erfahren dürfen. Aber es war jetzt nichts Außergewöhnliches. Also das, was man sagt, das, was jetzt die meisten dann irgendwie so Panzer und keine Ahnung was sehen, also das haben wir nicht gehabt und das, mit denen haben wir auch nicht wirklich was zu tun gehabt dann, ja.
Hast du neben dem Job als Berufssoldat Zeit gehabt für Kämpfe oder war das mit deiner Kämpferkarriere schon davor?
Nein, das war, wie gesagt, also ich habe 1991 meinen ersten Wettbewerb gestartet und eben 2016 meinen letzten Amateurkampf dann gemacht und das ist, so wie es halt so schön ist, das richtig klassische Amateur da sein, also man geht 8 Stunden in die Arbeit und in seiner Freizeit macht man halt dann Sport und fährt halt zu Wettbewerben und zu Wettkämpfen, also das war wirklich, also ich kann voller Stolz sagen, ich habe wirklich den Amateurgedanken in Rheinkultur gelebt über 25 Jahre. Also wirklich kein Geld dafür bekommen, sondern es hat mir mehr oder weniger wirklich nur Geld gekostet, dieser Sport. Was aber jetzt nicht negativ klingen soll, weil es mir wirklich, glaube ich, jeden Cent, den ich dort eininvestiert habe, wirklich wert war, weil es mir einfach Sachen zurückgebracht hat, die wesentlich mehr wert sind, als jedes Geld, das es auf der Welt gibt. Weil die Erfahrung, die Bekanntschaften, die man da macht, die Persönlichkeitsbildung, die man auch durch den Sport kriegt. Und ich glaube, jeder, der Sport macht, und ich glaube, vor allem Kampfsport macht, der weiß, das ist wirklich mit Persönlichkeitsbildung auch verbunden. Und deswegen sage ich, also, ich bin stolz drauf, dass ich wirklich von mir behaupten kann, ich habe 25 Jahre Amateursport gemacht, so wie der wirkliche Amateurgedanke auch ist.
Ich höre voll oft von meinen anderen Kämpfer, das der Sport sich gerettet hat, weil sie sonst völlig auf der schiefen Bahn gewesen sind. Mhm. Wenn du meinst, oder wenn du von Persönlichkeitsbildung und alles sprichst, ist das dann ein Teil davon oder wie hat das bei dir ausgeschaut?
Na, also das kann ich jetzt schon wirklich ruhigen Gewissen sagen, dass ich sogar glaube, wenn ich den Sport nicht gemacht hätte, ich getraut. Man weiß nie, in welcher Richtung das Leben dann geht, aber ich glaube schon, dass ich von mir behaupten kann, dass ich sicher nicht auf der schiefen Bahn gelandet wäre. Aber in Persönlichkeitsbildung, was ich jetzt dann vor allem beim Kampfsport wirklich bei mir selber gemerkt habe, ist, dass man halt wirklich ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein kriegt. Dass man sagt einfach, man je länger man den Sport macht, je mehr Wettkämpfe man besteht, hat man einfach immer selbstbewusster wird und merkt, man ist durchaus in der Lage, auch Situationen zu meistern, die man vielleicht halt schwierig sind oder vielleicht unangenehm sind, kompliziert wirken oder keine Ahnung, man irgendwie vielleicht ein bisschen Angst davor hat und wenn man halt sich zurückerinnert, dass man so einfach seinen Sport gemacht hat und so, egal wer als Gegner drinnen gestanden ist, man hat sich dem Kampf gestellt, dann bewirkt das schon was im Inneren auch, dass man sagt, okay, man merkt, man ist durchaus in der Lage, auch vielleicht Situationen zu lösen, die vielleicht jetzt im ersten Moment völlig unüberwindbar erscheinen. Und man sagt, okay, man geht das an, man arbeitet das ab und am Ende merkt man, okay, dann war die Situation doch nicht so unlösbar. Man, vielleicht, was ich jetzt dazu sagen muss, ich habe einen Sport gemacht und ich sag, wer ein bisschen in der Amateur-Kickbox-Szene bewandert ist, der weiß ja wirklich, so wie ich gesagt habe, es gibt wirklich ganz, ganz große Namen in dem Sport und ich habe wirklich auch die Ehre gehabt, dass ich gerade so zu Anfang meiner Karriere wirklich mit ganz, ganz großen Kickboxer im Ring stehen haben sie dürfen. Also wie ein Werner Wohlfahrt oder ein Hengsberger Tommy oder ein Günter Blank wirklich einmal kämpfen haben dürfen. Und wenn man dann weiß, zu welchen Status die damals schon gehabt haben, wo ich ganz ein junger Wettkämpfer war und man hat sich den Kampf gestellt und hat gewusst, okay, da steht keine Ahnung, der dreifache Weltmeister vor dir und da will jetzt vielleicht die Chancen gleich null sein, dass du den Kampf gewinnen wirst. Du hast dich trotzdem diesen Kampf gestellt, du hast dein Bestes gegeben. Am Ende war es halt doch so, dass du verloren hast, aber gesagt hast du, okay, ich habe das, wie soll ich sagen, ja, ich habe mir diesen Kampf gestellt, ich habe mein Bestes gegeben. Okay, am Ende des Tages, ich habe ihn zwar verloren, aber ich kann mir selber persönlich nichts vorwerfen und damit weiß ich, es ist okay, so wie es halt passiert ist. Und wenn man dann halt so wie ich, sage ich, nach, keine Ahnung, 4 oder 5 Jahren, wo ich im Werner, immer wenn ich auf den Werner getroffen bin, die Kämpfe halt dann auch verloren habe, also sagen muss, okay, es ist halt dann, je nach Turnierstand, war es halt dann der zweite oder der dritte Platz, und wenn der Werner nicht da war, habe ich das Turnier gewonnen. Und wenn er dann schafft, auf 4, 5 Jahre, dann auf 4 Jahre, glaube ich, dann die Werner sogar geschlagen, also ich sage, dann weiß man, okay, passt. Das ist halt ein Prozess, der dauert halt einfach eine Zeit, ein bisschen länger, aber du kommst zum Ziel. Und ich glaube, das kann man dann schon durchaus ins Privatleben auch zurücknehmen. Also man sagt, es ist halt nicht, viele Dinge sind nicht, die passieren von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess und der dauert. Und ich glaube, das sind so Lebenserfahrungen, die man halt dann wirklich mitnimmt.
Das nimmt man definitiv mit. Ich sage immer, im Job selbst, wenn ich echt manchmal schon so müde bin und keine Lust mehr habe, man beißt sich trotzdem durch, weil man es gewohnt ist, nicht einfach aufzugeben. Das finde ich ja ziemlich cool. Mhm. Und was ich im Kampfsport auch so liebe, ist dieser Respekt. Also wenn ich im Training, ich weiß, ich trainiere mit jemandem, heute muss ich gegen den 2 Minuten Sparring machen, und ich weiß ganz genau, wir wechseln dann eh durch, aber der eine Typ ist wirklich stark und ich halte wirklich die 2 Minuten gut durch. Mhm. Der Respekt, der bleibt an einfach. Und in jedem Training wird der eine Typ dann immer herkommen und grüßen, weil du weißt, du hast alles gegeben. Mhm. Das finde ich halt auch extrem schön.
Was für mich so schön war am Kampfsport, ist ja immer das, dass es ja, wie gesagt, also es gibt ja wirklich Größen, wo man dann auch so als ganz junger Kämpfer dann auch immer so hochschaut und sagt, um Gottes Willen, wo der ist. Und diese Wertschätzung, die dir aber dann trotzdem entgegengebracht wird von jemandem, der, keine Ahnung, schon dreifacher Weltmeister ist, aber das dann wirklich weiß, was das bedeutet, den Mut aufzubringen, einfach zu sagen, ich fahre mal jetzt so ein Turnier. Und diese Wertschätzung, die dir von so einem Menschen dann entgegenkommt, also das ist schon etwas, was sagen muss. Das ist ganz eine tolle Geschichte. Ganz eine tolle Geschichte, ja. Und der Respekt, da hätte ich sogar ein lustiges Geschichtel dazu zu erzählen, weil meine Frau, also, ist dann zum allerersten Turnier, also, ja, schon Jahre hinweg, gell, ist dann zum allerersten Turnier mitgefahren und hat sich das angeschaut und, ich weiß gar nicht, gegen wen ich damals gekämpft habe, aber auf jeden Fall war es halt so, dass wir nach dem Kampf zusammengestanden sind. Ich habe den Kampf gewonnen und wir haben uns dann ausgetauscht, warum ich jetzt gewonnen habe und der andere verloren hat. Und meine Frau war richtig perplex, dass ich gesagt habe, bitte Gorscha, was ist mit euch zwei jetzt los? Ihr haut euch da 3x2 Minuten auf den Kopf und danach erklärt der eine dem anderen, warum jetzt der gewonnen hat. Und ich habe gesagt, das ist das Besondere, vor allem glaube ich, so im Amateurbereich. Da geht's nicht nur ums Gewinnen und ums Verlieren, sondern da geht's wirklich dann auch um diesen persönlichen Kontakt, den man untereinander hat, diese Wertschätzung, die man sich entgegenbringt und. Und das ist, glaube ich, wirklich das Besondere am Kampfsport.
Das sieht man auch immer. Ich weiß nicht, ob du UFC schaust oder Boxen ein bisschen mehr verfolgst. Man sieht eh jedes Mal nach dem Kampf, wie sie sich meistens umarmen, außer sie hassen sich wirklich tiefst, ja. Aber es ist immer schön zu sehen, wie die wirklich sportlich und eigentlich fair für normal miteinander umgehen.
Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Nicht jeder Mensch steht mir zum Gesicht und ich glaube, ich stehe auch nicht jedem Menschen zum Gesicht. Das liegt einfach, glaube ich, in der Natur der Sache. Das ist im Spur, das denke ich gleich. Aber ich glaube, ich kann wirklich behaupten, dass ich in diese 25 Jahre, wo ich in dieser Szene dann auch wirklich aktiv unterwegs war, also keinen kennengelernt habe oder gehabt habe, wo ich gesagt habe, da war es, dass man sich überhaupt nicht verstanden hat. Klar, mit einigen hat man sich besser verstanden, mit einigen vielleicht ein bisschen weniger, aber der Respekt und die Wertschätzung war immer da. Und so wie du sagst, mein UFC schaue ich jetzt weniger, weil es mich einfach nicht wirklich interessiert, weil ich halt eben wie gesagt aus dem Amateur-Kickboxen komme, wo es halt wirklich sehr viel ums Technische gegangen ist, ums Taktische gegangen ist. Deswegen kann ich mit UFC nicht wirklich was anfangen. Boxen schaue ich irrsinnig gerne. Also wenn es große Kämpfe gibt, wenn es irgendwie möglich ist, dass man das schaut, was ja leider mittlerweile bei uns sehr schwierig geworden ist, dass man irgendwo was schauen kann, schaue ich mir das irrsinnig gerne an. Ich habe mir die Klitschkos wahnsinnig gerne angeschaut, weil ich die immer bewundert habe, die beiden, wie die technisch und taktisch, wie die, also das waren für mich Perfektionisten. Henrik Maske, wenn man sich den angeschaut hat, der Junge, wenn sich vielleicht gar nicht mehr so an den erinnern, den großen Gentleman im deutschen Boxen, aber wenn man sich das angeschaut hat und ich glaube, wenn man den Sport macht, dann betrachtet man den Sport als Zuseher aus einem ganz anderen Blickwinkel als wie jemand, der da völlig unbefangen ist. Also ich habe einen sehr guten Freund, der Fußballtrainer ist, mit dem ich sehr viel unterhalte, der immer sagt, er schaut ja ein Fußballspiel ganz anders als wie ich. Ich schaue mir halt das Fußballspiel an, was mir halt taugt. Er schaut das ja gleich aus taktischer Sicht und keine Ahnung. Und dasselbe wird, glaube ich, auch, wenn man Kampfsport macht, dass man sich halt Kämpfe ganz anders anschaut. Und wenn man sich dann diese großen Boxer anschaut, wie taktisch perfekte sind, technisch perfekte sind, dann ist das schon für mich wirklich begeisternd zuzuschauen.
Ja, ich bewundere das ja immer so, wenn du genau siehst, Dann im Nachhinein, was der Boxer vorgehabt hat und warum der den in die Ecke drängt und was da genau dahinter gestanden ist, weil, wie gesagt, man sieht es ja nicht als Außenstehender, aber wenn du es dann ein bisschen analysierst, ist das echt extrem spannend.
Ich glaube auch das, was ich am Anfang unseres Gesprächs gesagt habe, die Faszination ist, wenn ich diesen Sport gemacht habe, also wenn man es als Außenstehender betrachtet, sieht man zwei Leute, die sich gegenseitig, keine Ahnung, ich sage es jetzt ganz banal, auf den Kopf fahren. Ja. Wenn man den Sport aber selber macht, dann weiß man, dass das der Schlag selbst im Grunde genommen nur das Endprodukt von einem ewig langen Prozess ist, dass man sagt, fast wie in einem Schachspiel, also welchen Zug mache ich, wie bringe ich ihn jetzt genau dorthin, dass er genau das macht, was ich haben will, damit ich diesen einen Schlag dann wirklich dort anbringen kann. Und das ist ja ein Prozess, der ewig lang dauert und das ist ja das Faszinierende am Kampfsport. Das ist nicht das Prügeln. Also ich war auch nie der Prügler, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Also ich habe zwar in allen Disziplinen, das im Kickboxen, im Amateur-Kickboxen gibt, also das Pointfighting, das Leitkontakt und das Vollkontakt gekämpft. Und ich war aber nie der Prügler, sondern für mich war es halt immer das Faszinierende zu sagen, diese Taktik, die ich immer vorgenommen habe, dann auch wirklich umzusetzen und zu sagen, dort umzubringen den Kampf, damit das so verläuft, wie immer das vorstellen. Und das war ja die große Challenge und die große Herausforderung für mich, das, der große Reiz für den Sport.
Das ist lustig, weil das ganze Strategische, das zieht sich auch eigentlich durch deinen alten Beruf voll durch.
Zum Teil, ja.
Hat da das wahrscheinlich auch viel gebracht, oder?
Du, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt unbedingt so eins zu eins umlegen kann, weil es ja doch zwei verschiedene paar Schuhe sind, aber was mir hat der Sport schon wieder wirklich nicht gebracht hat, ist dieses Durchhaltevermögen. Ich glaube jetzt gerade, wenn man so militärische Ausbildungen macht, ist wirklich ein Durchhaltevermögen gefragt, weil gerade so militärische Ausbildungen ja so eine Kombination sind, wo man sagt, wo man halt wirklich, sage ich, ja, geistig sehr viel leisten muss, weil klar, du hast Zeit angewendet, die Bundesheere haben nichts im Kopf. Also
kann oh, das wollte ich gar nicht sagen.
Ja. Nein, ich weiß schon, aber es ist auch so, ich kann da jedem nur mal empfehlen, einmal reinzuschauen in ein Curricula von der Heeres-Unteroffiziersakademie, was da von einem angehenden Unteroffizier verlangt wird, was er da erbringen muss, damit er überhaupt Unteroffizier werden kann. Von Fremdsprachen über politische Bildung, über Verfassungsrecht und Verwaltungsverfahrensrecht und keine Ahnung, dann eben die militärischen Ausbildungen, wo es dann wirklich ins Taktische geht, aber auch ins Körperliche, das heißt diese Kombination. Und was mir halt sicher viel geholfen hat dabei, ist halt eben diese Erfahrung aus dem Sport, weil du sagst, du fährst nicht zum ersten Turnier und gewinnst. Also ich glaube, ich kenne in der Szene fast niemanden, der beim seinem allerersten Turnier gleich das Turnier gewonnen hat. Also, und wenn, dann war es, Entschuldigung, dass ich das sage, wahrscheinlich irgendein 0815-Turnier, wo halt drei Anfänger am Start waren und ich war halt der eine war halt der beste Anfänger. Aber es ist halt genau dieses Durchhaltevermögen, dass man sagt, passt, das ist jetzt einmal der erste Schritt ist getan und jetzt geht's weiter, wieder ins Training und arbeiten und Erfahrung sammeln und Entschuldigung den Ausdruck, Prügel beziehen im Training und Schmerzen haben und weh haben und blaue Flecken und keine Ahnung oder fast zum nächsten Turnier und du gewinnst es wieder nicht, weil halt dann einfach wieder Leute dabei sind und. Also es ist ja so ein ständiger Prozess in dem Sport gewesen, der die einfach weiterentwickelt. Und was das Schöne am Kampfsport für mich war ja das, dass du sagst, Kampfsportler sind ja eigentlich, wenn man sie betrachtet, bis auf wenige Ausnahmen, Mike Tyson und ähnlich, erst so mit Anfang 30 wirklich gut. Also wenn man sich so anschaut, die meisten Kampfsportler sind wirklich gut so ab 30 Jahren. Also wo man in anderen Sportarten schon eher aufs Aufhören denkt, fängt es im Kampfsport eigentlich erst einmal so richtig an, interessant zu werden, weil man dann einfach ja, über die Jahre hinweg diese Erfahrungen gesammelt hat, diese Schläge kassiert hat, wo man sagt, okay, das passiert mir das nächste Mal nicht mehr und. Das ist ja eigentlich das Coole. Und ich muss auch ehrlich sagen, also aus meiner persönlichen Empfinden her, dass ich sagen muss, also die Zeit, wo ich persönlich glaube, wo ich am allerbesten war, das war wirklich mit so 33, 34 Jahren, wo es wirklich dann noch einmal richtig gut geworden ist.
Dann könnt ihr theoretisch nur eine Karriere starten.
Na, absolut, ja. Ich muss auch dazu sagen, also ich habe mich mit 33 Jahren das erste Mal für eine Europameisterschaft qualifiziert gehabt. Also, boah. Schon, sagen wir es, also wirklich meiner Meinung nach ist ein bisschen bestätigt, weil sagen wir es, das ist wirklich, ja, es war einfach die Erfahrung. Da hat man schon sehr viele Kämpfe, da hat man schon sehr viel erlebt, da bringt dann nichts mehr so schnell ins Schwitzen. Wenn du in eine Situation kommst, wo man sagt, da wirkt man vielleicht in jungen Jahren hektisch, den nimmt man dann gelassen, da weiß man, okay, passt. ein Sidestep nach rechts, ein Sidestep nach links und die Situation ist bereinigt, also als Junger ein bisschen hektisch. Also ich glaube, das ist einfach dann diese Erfahrung. Aber so wie wir früher gesagt haben, ich glaube, dass das das 1:1 dann ist Privatleben umnutzen kannst. Weil du einfach sagst, okay, je älter du wirst, desto ruhiger wird man, desto gelassener wird man, da sieht man die Sorgen und da springt dann natürlich der Sport schon sehr viel mit. Also da kann man eine Lebenserfahrung mitnehmen, ja.
Ich sehe das auch immer, diese Gelassenheit von den ganzen wirklich guten Kämpfer. Die sitzen im Stuhl, Gott, total gechillt und du denkst, dass so nichts kann denen irgendwas anhaben. Das ist sehr bewundernswert.
Ja, aber es ist schön, oder?
Voll schön, voll. Ich beneide jeden.
Ja, so soll es ja dann grundsätzlich im Leben auch sein. Also ich sage auch mehr Erfahrung. Über 25 Jahre lernt man doch den einen oder anderen Kämpfer kennen und ich habe wirklich nie aggressive Menschen in dem Sport kennengelernt. Ganz im Gegenteil, es waren vor allem die Leute, die das sehr lange gemacht haben, sehr erfolgreich gemacht haben, waren auch im Privatleben alles gestandene Menschen, die wirklich einen tollen Job gemacht haben, dort auch wirklich sehr, sehr, sehr angesehen worden, sehr bekannt worden oder sehr renommiert worden. Also ich sage, es wird, glaube ich, schon einen Grund haben, dass man sagt, dass das dann übereinstimmt, dass man sagt, man nimmt halt auch sehr viel vom Sport ins Privatleben mit. Ich trage das dann wahrscheinlich auch in Beruf um, dass man sagt, man ist halt einfach ruhiger, gelassener, man kann mit vielleicht schwieriger und extremen Situationen viel, viel besser umgehen, als wenn man das halt vielleicht im sportlichen Bereich gar nicht Erfahrung gemacht hat.
Ja, ich finde da, haben viele auch beim Bundesheer kaum Sport gemacht, oder?
Nein, muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht so viele kennengelernt. Ich kann jetzt wirklich immer nur über die Kickbox-Amateurszene sprechen, also insbesondere über WAKO bzw. JAXA, was es ja davor zuerst in Österreich gegeben hat, bis 2006, wo dann dieser Zusammenschluss gekommen ist. Also da waren wirklich eher sehr wenige Soldaten aktiv in der Szene tätig. Ob jetzt inwieweit jetzt irgendwo in anderen Bereichen, keine Ahnung, UFC oder Mixed Martial Arts oder Boxen jetzt an, kann ich jetzt leider nicht beurteilen, weil da bin ich nicht wirklich gut informiert in diesen Szenen. Aber bei uns im Amateur-Kickboxen, muss ich ehrlich sagen, waren eher wenig Soldaten vertreten. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß halt jetzt außer mir und ein, zwei andere, wie es die gar kann, die das wirklich aktiv als Wettkämpfer betrieben haben, vielleicht durchaus im Verein trainiert haben in ihrer Freizeit. Und man sagt, okay, das ist jetzt ein Hobby, aber als aktiv als Wettkämpfer, wie gesagt, ja, die zwei, drei andere noch. Ja.
Kickboxen, das habt ihr ja gemacht ohne Knie und ohne Ellbogen, gell?
Genau.
Ja, ich mach Muay Thai und ich liebe es mit Knie und mit Ellbogen. Wieso? Hat es das bei euch nicht gegeben oder wolltet ihr das nicht?
Nicht geben, also es hat bei uns im Vereinsspital es nicht geben. Ich muss ja dazu sagen, ich habe 1990, wie gesagt, mit Trainieren angefangen. Da habe ich mit dem klassischen Karate angefangen, also wirklich mit Strömstellen, mit Uyozaki, Yakizaki und wie es alles geheißen hat. Ich muss ja sagen, ich habe die meisten Ausdrücke schon mittlerweile wieder vergessen. Und der Verein hat sich dann eher ins Amateur-Kickboxen entwickelt, wo ich dann auch mitgegangen bin. Also Thai-Boxen hat es damals gar nicht gegeben und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann in späterer Zeit, wo sich das Ganze dann bei uns im ÖBFK, also im österreichischen Bundesverband für Kickboxen, etabliert hat, diese ganzen Thai-Box und K1, mich wirklich nicht dafür interessiert, das alles zu machen. Ich habe gesagt, okay, man hat natürlich einmal das im Training jetzt probiert, ein bisschen mit Low-Kicks zu arbeiten, mit Knie und was weiß ich. Aber als Wettkampf habe ich das für mich selber wirklich so nie gesehen. Also für mich war es wirklich diese klassischen drei Disziplinen, die habe ich gern gemacht. Ja, das andere, was halt vielleicht auch ein bisschen am Mut gefehlt, das einmal zu probieren.
Ja, es braucht schon ein bisschen Mut. Das stimmt schon. Also bei meinem allerersten Training, ich habe noch nicht genau gewusst, was auf mich zukommt. Und ich war wirklich, mir war ein bisschen schlecht beim Training, weil ich so nervös war, weil ich echt allein da zum ersten Mal in so eine Muay Thai-Stunde gegangen bin. Manchmal ist man immer noch schlechter vor, weil man denkt, puh, wer weiß, was heute wieder auf mich zukommt, aber es macht so viel Spaß, dass man immer hingehen möchte.
Naja, vor allem ist das Schöne, oder für mich war es das Schöne, ich muss ehrlich sagen, also so wie ich gesagt habe, also ich habe ja davor Fußball gespielt, bin ja seit 2016, nachdem ich aufgehört habe, leistungsmäßig jetzt kaum Sport zu machen, trainiere nach wie vor weiter, also so, ich bin ja Also ich glaube, Sport, wenn man sein Leben lang Sport gemacht hat, dann schaltet man nicht ab und so von einer Minute auf die andere, macht man keinen Sport mehr. Wobei, sagen wir es jetzt, ist es halt wirklich eher Fitnesssport und Ausdauersport. Aber das Gefühl, dass ich noch ein Kickbox-Training gehabt habe, dieses angenehme, erfüllende Leersein, dass man sagt, man hat sich völlig ausgepowert. Also man war da wirklich, dass man sagt, zeitweise war es ja fast schon schwer, über die Stufen dann raufzukommen, weil ich Knie so geschnottert haben vor lauter Müde. Das habe ich als Autosport auch nicht kennengelernt. Ja, mir hat einmal sogar eine Ärztin bei einer sportmedizinischen Untersuchung gesagt, also der Unterschied, den sie als Sportmedizinerin kennengelernt hat, ist, dass Kampfsportler im Training weit über die Grenzen hinausgehen und dann aber dafür im Wettkampf witzigerweise wesentlich von der Intensität her wesentlich niedriger arbeiten als wir im Training, was in allen anderen Sportarten eher umgekehrt ist. Das heißt, wo im Training das Ganze eher auf 100% ist und im Wettkampf ist man dann durchaus in der Lage, noch ein bisschen was dazu zu legen. Bei Kampfsportlern ist das genau umgekehrt. Wobei aber eben glaubt, dass es eher daran liegt, dass das Kampfsportler eben unter Belastung natürlich die Konzentration nachlässt und gerade im Wettkampf muss halt das konzentriert sein. Das heißt, du eher im Training, du versuchst dann wirklich auf einem ganz, ganz hohen Level auszubelasten, um dann einfach im Wettkampf ein bisschen Reserven zu haben und den Kopf noch klar zu halten.
Ja, das finde ich eben so schwer, dass du, wenn du schon fertig bist, dass du den Kopf noch ein bisschen klar denken kannst. Also,
dass die Füße nachher noch immer das tun, was der Kopf will, gell?
Schön wär's. Das wäre schön. Ja. Ja. Meilenweit davon entfernt.
Also, wie lange machst du das jetzt schon?
Ich mache es jetzt seit 5,5, 6 Jahren circa, ja. Oft gehst du nicht nur fürs Training hin, sondern auch, um gewisse Leute wieder zu sehen, weil das ist wie eine große Familie.
Das war für mich auch immer so, oder ist nach wie vor so eine Faszination am Kampfsport. Und ich sage, jetzt haben wir ja bei der Folge am Anfang gestellt, was begeistert an am Kampfsport. Das sind ja viele, viele kleine Einzelteilchen, die dann so ein also großes Bild abgeben, warum man jetzt gerade Kampfsport ist. Und auch so ein Einzelteil, das ein Puzzleteil für mich ist ja, dass bei Kampfsport das Faszinierende ist, dass man zwar alleine auf der Fläche steht, man ist für sich selber verantwortlich, da kann man keinem helfen, aber man ist allein, schafft man es nicht dort auf die Fläche zu kommen. Man braucht einfach die Leute rundherum. Es nutzt nichts. Also das Training, das nutzt nichts, wenn du allein dort stehst und stundenlang auf dem Sandsack aufprügelst. Es wird da nichts bringen. Du wirst nicht weiterkommen. Das heißt, du brauchst wirklich die Menschen rund um dich herum, damit du selber dann weiterkommst. Obwohl es ein Einzelsportler ist, brauchst du die Leute um dich herum, deine Vereinskollegen, deine Trainer, keine Ahnung, was auch immer, damit du selber dann wirklich überhaupt in der Lage bist, allein auf der Fläche zu stehen oder im Ring zu stehen und den Sport machen zu können. Und das ist eben so eine Faszination für mich am Kampfsport, dass eben du als Einzelsportler aber einfach auf ein Umfeld angewiesen bist, in dem du dich aber wohlfühlen musst. Also das ist ja das Nächste.
Ja, mehr Teamsport, als man sich vorstellt.
Genau, das ist eben, wie gesagt, das ist für mich genauso eine Faszination. Also es ist zwar ein Einzelsport, der irgendwie als Teamsport möglich ist, ja.
Das stimmt. Du, André, jetzt haben wir am Anfang über Thai-Boxen oder eigentlich Kickboxen gesprochen. Dann bin ich rübergegangen über Bundesheer, also den Job dort die 20 Jahren als Berufssoldat. Und dann sind wir wieder ins Kickboxen rübergerutscht. Ich habe aber auch viele Fragen jetzt noch ein bisschen zur Miliz in Österreich und zum Bundesheer. Ist okay, wenn wir ein bisschen weitergehen und dass ich da auch noch meine Fragen unterbringe, mit denen du wahrscheinlich keine Freude hast, weil wer will schon über ja, Miliz und österreichisches Bundesheer und Landesverteidigung und vielleicht auch noch Krieg sprechen. Aber was ich mich nämlich schon frage, du bist jetzt, nachdem du jetzt nicht mehr Berufssoldat bist, bist du jetzt nebenbei bei der Miliz, gell? Mhm. Und das sind alle, die nebenbei arbeiten, die können bei der Miliz trotzdem da dabei sein.
Als Milizsoldat hat man ja seine Waffenübungen, die eben beordert sind oder in freiwilliger Natur sein können und wird man an und für sich in seiner Mob-Funktion, also in dieser Einsatzfunktion, die man dann grundsätzlich ausüben würde, wenn man eben zu seinem Verband eintritt, wird man halt dann wieder ausgebildet. Okay. Das heißt, dass man seine Fähigkeiten, die man sich erworben hat, nicht ganz gänzlich verliert und eben dann in dieser Funktion auch im Bedarfsfall auch tätig sein könnte.
Man hört halt immer, okay, für die militärische Landesverteidigung ist eigentlich wenig Geld da, jetzt möchte es nachrüsten, was ich gelesen habe. Aber wie schaut es denn aus? Könnte Österreich, ich weiß nicht, wenn Ich meine, wir sind eh neutral, es wird nie irgendwas wahrscheinlich passieren, aber sind wir da eigentlich wirklich gut gerüstet oder ist das Bundesheer gut gerüstet für etwaige Notfälle, die über Borken, Käfer und Schneelawinen und so Zeug hinausgeht?
Da hat man, glaube ich, wenn man dort aktiv ist, das hat einfach viel zu wenig Einblick, würde ich gar nicht sagen. Also das ist so viel zu umfassend, viel zu weitläufig, um das jetzt als Einzelperson mit dem Informationsstand, den wir haben, beurteilen zu können, was es da wirklich bedarf. Also ich traue es mir nicht so in die Masse, mir das auch absolut nicht anders jetzt beurteilen zu können, was da jetzt wirklich benötigt wird. Das ist, ich glaube, ungefähr gleich, als wenn wir zwar jetzt darüber diskutieren würden, was es jetzt bedarf, welche wirtschaftlichen Maßnahmen es jetzt bedarf, damit man, keine Ahnung, die Erdbeerenernte in Österreich wieder auf Vordermann bringen könnte.
Also oh, da würde ich jeden Cent reinstecken, da brauchen wir ganz, ganz viel.
Nein, aber nicht falsch verstehen, ich sage jetzt, da reicht mein Wissen einfach nicht aus, um irgendetwas Seriöses sagen zu können.
Aber hast du zum Beispiel während deiner Zeit, also ihr habt alle Materialien immer gehabt, es war nichts, also gutes Zeug da, ihr habt keinen Waffenmangel gehabt oder hinige Sachen oder hinige Autos, also es hat tipptopp von der Ausrüstung her immer alles gepasst.
Also was ich da sagen kann, ist das, dass die Soldaten, die ich in Österreich kennengelernt habe, da sagen kann, dass das zu 100% motivierte Mitarbeiter sind. Das ist das, was ich dir jetzt einmal sagen kann, zu der Thematik. Also ob das andere, keine Ahnung, kann ich auch nicht beurteilen, fällt mir auch wieder der Einblick. Also was ich sagen kann, ist das, und jetzt von mir aus und die Kameraden, die ich kennengelernt habe, über 20 Jahre, mal sagen wir es, also die Leute, die den Job machen, die machen ihn wirklich gerne, die sind motiviert, die machen ihn, weil sie ihn machen wollen und das sind halt einfach, ja, ich glaube schon, Mitarbeiter, die wissen, um was es geht und was von denen verlangt wird und eben auch motiviert sind. Ja. Das andere sind solche Sachen, ja, keine Ahnung. Also, da fällt mir einfach der Einblick ins Große und da jetzt eine seriöse Antwort geben zu können.
Ja, das weiß ich. Das denke ich mir eh. Und spekulieren möchte man ja auch nicht, weil sonst haben wir nur wieder Fehlinformationen und das ist auch nicht gut.
Ja.
Hättest du aber jetzt persönlich gesehen jemals damit gerechnet, dass Putin wirklich in die Ukraine einmarschiert?
Ich beantworte die Frage so. Ich glaube, wenn uns jemand vor 3 Jahren erklärt hätte, dass wir sowas in Europa noch erleben werden, dann hätten wir wahrscheinlich alle unglaublich den Kopf geschüttelt und gesagt, das wird es in Europa nicht mehr geben. Also ich glaube, wir sind jetzt wirklich alle vor eine Situation gestellt worden, wo man einfach sagen muss, das ist eigentlich schlimm oder ein Wahnsinn, dass sowas in Europa noch passieren kann. Das ist, glaube ich, was mir dazu einfällt. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das noch miterleben muss, dass wir sowas in Europa noch erleben werden.
Voll. Ja, nicht, vor allem nicht 2022. Oh ja, ich frage mich jedes Mal, ob Putin da jemals wieder rauskommen kann, ohne dass er nicht alle Verbindungen zum Westen irgendwie kappt und verliert. Weil das, was da abgegangen ist, ist eher für mich so ein Point of No Return für ihn. Also,
ja, ich habe keine Ahnung. Das ist, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was wir jetzt gerade früher gehabt haben. Das sind Ebenen, wo ich mir das absolut nicht anmaße und definitiv so sage ich, dafür kenne ich mich viel zu wenig aus, um da jetzt wirklich das beurteilen zu können, wie das wirklich ist. Die Hoffnung, die ich als Privatperson jetzt einfach habe, ist das, dass man sagt, man schafft noch irgendwie eine Lösung zu finden, damit uns das erspart wird, was ich glaube, niemand von uns haben will, dass wir in Europa noch einmal einen Krieg erleben müssen. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, das, was da drüben ist, das ist Krieg, aber noch eine Situation, die halt noch weitläufiger ist. Das ist meine persönliche Hoffnung, dass man da noch eine Lösung findet, dass man sagt, dass uns das wirklich erspart bleibt, weil ich glaube, das braucht niemand von uns. Und das ist jetzt nicht nur, ob es in Europa ist, sondern es ist eine Situation, die man auf der ganzen Welt nirgends braucht, dass man Krieg führt.
Hast du ihn da was mitgekriegt, ob man von den Führungskräften ganz oben beim Bundesheer sich da so Worst-Case-Szenarien, so Pläne überlegt haben? Ich habe nur gehört, das Pentagon hat anscheinend sogar einen Plan für eine Zombie-Apokalypse.
Das stimmt. Die haben zu viel Walking Dead geschaut. Ja. Die haben zu viel Walking Dead geschaut. Wie gesagt, also natürlich, wenn man jetzt beim Militär ist und Übungen macht, dann gibt es natürlich immer ein Szenario, das jetzt auch nur geübt wird. Dieses Szenario wird sich ist wahrscheinlich jemand überlegt haben und gesagt, was ist realistisch und worauf müssen wir das Militär vorbereiten. Ob es jetzt irgendwelche Pläne gegeben hat, das ist keine Ahnung. Bin ich überfragt. Also,
ja.
Das wüsste ich jetzt nicht. Ja.
Du bist ein guter Soldat. Du gibst uns nicht viel Informationen zu Spekulationen oder so.
Nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich ein guter Soldat bin oder sonst irgendwas, weil ich keine Informationen preisgeben will, sondern ich bin einfach eher ein Mensch, der sagt, also die Informationen, die man von sich gibt, oder die Argumente oder die Kommentare, die man von sich gibt, das sollte man auch wirklich, wie soll ich sagen, recherchiert haben und das, was man von sich gibt, sollte auch irgendwie gestützt sein. Also ich bin jemand, der das wirklich nicht gar so gern hat, wenn jemand da mit irgendetwas. Vor allem aus den sozialen Medien kennt man da wird dann irgendetwas gepostet und keine Ahnung. Wo ich mir dann zeitweise denke, bitte überprüft einmal, ob das überhaupt stimmt, weil das ist ja Stimmungsmache, das ist Meinungsmache und das ist vor allem ist dann auf Fake News basiert oder halt auf Halbwahrheiten oder persönliche Meinungen und dann heute nichts davon. Ich habe es jetzt vor kurzem einmal auf Facebook irgendwas ein Video gesehen, wo halt eben das unter. Weil du es angesprochen hast, Russland und der Ukraine verkauft worden ist mit Krieg Russland gegen Ukraine, wo dann Arabisch gesprochen wird. Also sagt er, okay, das ist halt nicht gut, wenn man solche Bilder vermittelt, weil meines Wissens nach wird weder in der Ukraine noch in Russland Arabisch gesprochen. Also, diese Szene ist aus einem anderen Konflikt, das soll es ja jetzt nicht besser oder schlechter machen. Konflikte, egal wo sie stattfinden, sind meiner Meinung nach etwas, was man wirklich nicht brauchen, aber ja, also man soll sich zu dem äußern, wo man halt etwas soll sagen kann, wo man vielleicht etwas weiß, so wie man Sport befolgt, das glaube ich 25 Jahren aktiv in Leistungssport, weiß ich ein bisschen von was ich rede, auch nicht über alles, also ich kann da ein bisschen was zu dem sagen, was wir beim Militär gemacht haben, wie es halt ausschaut, aber alles, was aus die strategische Ebene aufgeht, da bin ich einfach nicht der richtige Gesprächspartner, weil da fällt mir einfach der Einblick.
Finde ich aber super, dass du das wirklich so sagst, weil ich habe der Frage gesagt, ich stelle trotzdem die Fragen, aber ich finde es super, dass du das genauso sagst, wie es ist und dass du nicht in einem Bullshit laberst, von dem du keine Ahnung hast, wie so viele andere das machen.
Dankeschön.
Und es tut mir leid, dass sie trotzdem die Fragen stellen.
Nein, das ist ja absolut legitim. Diese Fragen stellen soll man ja bitte. Ich bin grundsätzlich selber ein sehr wissbegieriger Mensch. Also ich stelle auch sehr, sehr viele Fragen, wenn mich etwas interessiert. Weil ich einfach sehr wissbegierig bin, aber ich bin auch immer dankbar dafür, wenn mir jemand dann wirklich ehrlich ins Gesicht sagt, du pass auf, dazu bin ich nicht aussagekräftig, weil dann fehlt mir einfach die Information dazu. Wie gesagt, also ich bin grundsätzlich jemand, der, wenn er etwas von sich gibt, sich wirklich das genau anschaut und sagt, das, was da von mir gibt, ist das auch wirklich untermauert und kann ich das auch irgendwie belegen und alles andere ist zu Latz gemacht wird, ja, ich halte nichts davon.
Ja. Ich frage mich jetzt in letzter Zeit sehr oft, wie man das alles verarbeitet. Ich weiß, okay, mein Stiefdad, der ist bei der Feuerwehr, der hat schon grausige Sachen gesehen. Ich nehme mal an, als Berufssoldat sieht man nicht immer Sachen, die schön sind. Ein Kollege von mir, der ist ukrainischer Sportjournalist, der steht jetzt gerade mit einer Waffe an der Front und ich habe gestern noch mit ihm geredet, Sprachnachrichten hin und her geschickt. Er hat mir gesagt, also 100 Meter entfernt von ihm ist eine Bombe in die Luft gegangen, da haben sie wieder mal einen Toten gehabt. Es ist irre, er hat gesagt, er ist innerlich tot, er hat keine Gefühle mehr, er fühlt nichts. Und ich frage mich dann so, habt ihr irgendetwas gelernt, wie man damit irgendwie psychisch oder mental umgehen kann? Ich meine, durch den Sport wissen wir ist man da schon gestärkter, aber wie kann man so etwas verarbeiten?
Ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, also ich sage, Gott sei Dank, ich bin, wenn ich 20 Jahre Berufssoldat war, nie in die Situation gekommen, dass ich so etwas miterleben habe, hätte müssen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich kann mir das jetzt auch nicht wirklich beantworten, wie man sowas dann verarbeitet, wenn man in die Situation gerät. Also, was ich da aber zum Beispiel sagen kann, ist, dass er beim Militär sehr durchaus einen psychologischen Dienst gibt, der sich dann eben diese Leute annimmt, wenn die etwas erleben, wo man sich dann auch hinwenden kann und Beratung kriegt. Also das denke ich schon, dass das österreichische Bundesheer in den Bereichen super aufgestellt ist und da wirklich tolle Sachen hat. Nur wie gesagt, also, so wie der Sportjournalist, der Kollege da ist, also, wie man so etwas dann wirklich auch, wenn es einen Betrieb bearbeiten könnte, keine Ahnung. Also ich glaube, das ich glaube nicht, dass man das selbst verarbeiten kann. Also ich glaube, da braucht man dann wirklich professionelle Hilfe, den anderen dabei unterstützt, dass man das auch wirklich verarbeitet. Das denke ich mal, das ist, denke ich, auch im privaten Bereich, wenn man etwas miterlebt oder etwas erlebt, was wirklich traumatisch ist, dass man das auch zum Teil wahrscheinlich schwer selbst verarbeiten kann und durchaus professionelle Hilfe dann in Anspruch nehmen sollte.
Hast du selbst viel im Mentalbereich gearbeitet?
Jein. Also nicht bewusst. Nicht bewusst. Also ich bin jetzt nicht derjenige gewesen, der keine Ahnung, Mentaltraining betrieben hat. Also wir haben es auch wohl in unserer Trainerausbildung, also ich habe ja auch die staatliche Trainerausbildung für Kickboxen gemacht. Also wir haben natürlich diese Ausbildungen erhalten, wenn man so will, oder zumindest eingeführt worden, was es da alles Möglichkeiten gibt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe persönlich nicht sonderlich gut auf sowas angesprochen, dieses typische mentale Training. Was ich zum Beispiel sehr gut empfunden habe für mich selbst und das auch sehr gerne gemacht habe und ich glaube auch wirklich unter mentales Training einzustufen, ist, dass ich mir gewisse Dinge einfach im Geist immer wieder vorgestellt habe. Also Bewegungsabläufe, meine taktischen Vorhaben für den nächsten Kampf, ich gesagt habe, ich bin das gedanklich durchgegangen, ich habe da mal wirklich abgeschaltet, ich habe mich auf das konzentriert, den Film einfach in meinen Kopf abspülen lassen. Und das hat bei mir sehr gut funktioniert. Aber sonst dieses klassische mentale Training mit, keine Ahnung, Meditation oder wie auch immer, das habe ich nicht gemacht, weil ich habe auf das auch nicht wirklich gut angesprochen.
Ja.
Ich kann mich erinnern, auch bei meinem Trainerkurs, da war auch ein anderer Kollege, also wir waren ja da, was auch die meisten von uns das gemacht haben, was einfach kein Randsport hat. Also da bist du ja, keine Ahnung, von Wettkämpfer über Trainer, Vereinsobmann, Kassier oder was auch immer, das ist ja fast alles dieselben Leute, das ist so, was ein Verein macht, das ist einfach ein kleiner Haufen, ist, also solche Sportvereine. Und ich kann mich dann erinnern, wir haben diese Ausbildung gekriegt, dann eben im mentalen Bereich mit einem Psychologen und wir haben beide den Raum verlassen müssen, weil wir haben beide einen Lachkrampf gekriegt. Also, aber er hat das uns auch nicht übel genommen, weil er gesagt hat, okay, passt, das ist einfach so, nicht jeder Mensch reagiert auf das, für manche ist es eher belastend und für mich war es damals wirklich belastend. Also, wir haben uns angeschaut und wir haben beide einen Lachkrampf gekriegt und wir sind beide aus dem Raum rausgegangen und ich habe gesagt, okay, das ist etwas, mit dem kann ich gar nichts anfangen.
So. Ja. Ja. Also spannend, das habe ich noch nie gehört, dass jemand damit nichts anfangen kann. Witzig, voll super.
Naja, wie gesagt, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nichts damit anfangen kann. Also dieses Klassische, das, was man sich immer so unter mentalen Training vorstellt, mit dem kann ich nichts anfangen. Also ich habe das aber für mich selber schon immer in das mentale Training eingeordnet, dass ich gesagt habe, ich habe mich wirklich einmal umgesetzt und habe gewisse Bewegungsabläufe einfach im Kopf abgespielt. Also nicht vom Spiegel gestört und das wirklich tatsächlich gemacht, sondern wirklich einmal in eine Ecke verzogen und gesagt, okay, das funktioniert jetzt nicht. Und dann bin ich einfach im Kopf durchgegangen und bin immer wieder im Kopf durchgegangen und dann habe ich mich vom Spiegel gestört und witzigerweise habe ich es dann aber auch funktioniert, weil es einfach anscheinend dann im Unterbewusstsein drinnen gehabt hat und danach hat es ein bisschen funktioniert. Und so das Klassische, das war jetzt nicht unbedingt meins. Nein.
Macht auch nichts. Also hast du nicht nächtelang damit verbracht, zu überlegen, wie du den Gegner dann beim nächsten Kampf fertig machst? Nein.
Nein. Überhaupt nicht.
Das erspart nein. Viel Gedanken.
Ja, nein, ich muss ja ehrlich sagen, vielleicht ist es auch mein Zugang zu dem Sport gewesen, dass ich immer gesagt habe, der Sport, das ist mein Hobby, das ist meine Freizeitbeschäftigung, das ist klar, ich habe viel Zeit eininvestiert in diese Freizeitbeschäftigung, weil wenn man das leistungsmäßig macht, also so wie ich habe das wirklich auch, wenn ich Wettkämpfe betrieben habe, also wirklich sehr ernsthaft betrieben, das ist auch, da ist wirklich ein Trainingsplan erstellt worden, den Trainingsplan habe ich wirklich, so wie ich will jetzt nicht sagen, minutiös, aber wirklich auch eingehalten, ich habe mich dann auch in meiner Lebensführung natürlich eingehalten, dass ich gesagt habe, okay, so 4, 5, 6 Wochen vor der Staatsmeisterschaft, da war halt auch nicht das kleine Bier nach dem Training, wo man gesagt hat, okay, das ist gut für die Psyche, das hat es nicht gegeben. Es war dann auch vom Schlafen her und von der Ernährung her, wo ich mich wirklich dann bewusst auf das vorbereitet habe. Aber ich habe das durchaus gut trennen können, dass ich gesagt habe, so jetzt ist Training, jetzt ist Arbeit und jetzt ist Privatleben. Und ich habe das auch, diese Vermischung dann eigentlich nie wirklich zugelassen.
Ja, ich muss jetzt die ganze Zeit an das kleine Bier denken, weil Elektrolyte sind ja ganz, ganz gut eigentlich, so wenn nicht gerade Alkohol dabei ist.
Nein, ich sage noch einmal, es muss jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. Und ich bin jetzt wirklich der Letzte, der sagt, dass ein kleines Bier vor keine Ahnung, 3 Tage vor einem großen Turnier ist jetzt das große Problem. Das ist es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich habe es durchaus auch, das ist so Amateurbereich, war es ja so, dass man am Freitag und zum Wettkampf gefahren ist, da war dann die Abfrage und die Registrierung und die Auslosung. Und am Samstag ist halt dann das Turnier losgekommen, und je nachdem, wie groß das Turnier war, ist es dann eben Samstag beendet gewesen oder vielleicht noch am Sonntag noch eine Disziplin ausgekämpft worden. Ich habe es durchaus auch so gemacht, dass ich gesagt habe, am Freitag nach der Abwaage, und das soll ja jetzt kein Geheimnis, Kampfsport, da schauen wir, dass ich immer so weit wie möglich mit dem Gewicht herunten sind. Das heißt, das war halt vor der Abwaage ein bisschen Hunger auch noch angesagt. Dann ist man halt zur Abwaage gegangen, dann ist ein gutes Abendessen gemacht worden, wo man wirklich gesagt hat, seine Kohlenhydratespeicher einmal vollladen für den nächsten Tag. Und ich habe es dann auch ganz gern gehabt, dass ich an dem Abend dann vor dem Schlafengehen ein, zwei kleine Bier getrunken habe, weil es die halt einfach so ein bisschen
runterbringt.
Nervosität runtergebracht hat, du das entspannter gesehen hast für den nächsten Tag, super geschlafen hast, ja, und dadurch wirklich sehr, sehr, sehr erholt in den Wettkampf gegangen bist. Also überhaupt nicht. Aber ich war halt so eher der Typ, dass ich gesagt habe, aber so während der Trainingsphase, so 4, 5, 6 Wochen vor einem Großereignis, da war wirklich für mich, dass ich gesagt habe, ich halte mich wirklich striktest ein, dass ich sage, meine Lebensführung auch auf das Ereignis angepasst und vorbereitet. Ja.
Und ich glaube, heute wärst du ja ein großes Bier brauchen nach all meiner Fragerei.
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich bin überhaupt. bei mir liegt es vielleicht sogar in der Natur der Sache, dass ich jetzt auch nicht der große Biertrinker bin. Also klar, nach der Arbeit machen wir mit den Arbeitskollegen einmal zusammensitzen, ein kleines Bier trinken ist was ganz Tolles, aber ich bin jetzt nicht wirklich der Typ, der sich immer sitzt und Bier trinkt. Da ist man dann. Das Mineralwasser oder der Tee, auch noch, obwohl ich nicht mehr Leistungssport mache, doch lieber am Abend, dass wir das kleine Bier.
Ist Gewohnheit, gell? So, André, gibt es irgendwas noch, was wir voll vergessen haben, was du loswerden möchtest, was wir noch reden sollten, oder haben wir, glaube ich, schon alles durch?
Ich glaube, wir haben jetzt eh viel besprochen, oder?
Ja, voll. Und wir sind immer wieder zum Kickboxen gekommen.
Ja, hoffentlich. Gott sei Dank. Das war ja der Sinn unseres Treffens, oder nicht?
Genau, sowieso.
Ja.
Auf jeden Fall.
Das war der Sinn unseres Treffens, ja.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu unserem Schwerpunktthema Krieg in dem Monat ein bisschen dir anzuhören. Und es ist echt spannend. Ich habe so viele, die gern mit mir die Interviews machen, aber sobald ich dann sage, ja, heuer, oder halt in dem Monat ist das Schwerpunktthema Krieg und ich möchte auch über die aktuellen Themen sprechen, blockt immer sofort jeder ab und sagt so, ah, na, bitte nächstes Monat erst zu einem anderen Monatsthema. Weil
ich glaube, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema.
Extrem, ja.
Man weiß ja wirklich nicht, was man derzeit sagen soll. Es ist so schwierig, es ist so. Ich denke, jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Ansichtssache dazu, aber was soll man dazu sagen? Das Thema ist so schwierig. Also mir fällt da wirklich nichts anderes ein, als wir zu sagen. Ich bin schockiert, dass sowas überhaupt noch in Europa passieren kann. Also das ist das, was mich am allermeisten schockiert. Und so wie gesagt habe, also ich hoffe, dass man durchaus noch eine Lösung findet, dass das Ganze, ja, glimpflich kann man eh nicht mehr sagen, also mit dem, was man so an Berichten hört, glimpflich wird dieses Thema nicht mehr ausgehen, weil der Schaden, der jetzt schon entstanden ist, der ist eh schon tragisch, dramatisch, wo halt vielleicht doch noch eine Lösung findet, dass man so das Platz an der anderen Seite wendet, dass das Ganze ja doch so beendet wird, dass unsere Generation das nicht mehr miterleben muss, was andere Generationen vor uns erlebt haben. Darauf hoffe ich halt.
Ja. Na, das finde ich ja. André, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Bitte gerne, Simona.
Hat Spaß gemacht.
Ebenso, danke für die Einladung.
Gerne. Und das nächste Mal treffen wir uns beim Sigi auf ein Bier.
So ist es. Das machen wir. Da muss dann der Sigi die Fragen beantworten.
Ja, ja. Na, die kriegt er sowieso, der Arme. Ja, den werde ich wohl auch ausquetschen. Das war Podcast Folge 53 mit André Pintaric, der uns einen kleinen Einblick in seine sportliche Karriere, dem Kickboxen und auch seiner 20-jährigen Tätigkeit als Berufssoldat und jetzt Milizsoldat gegeben hat. Was er im Podcast uns nicht verraten hat, ist, dass er jetzt gerade aus reinem Interesse ein Kulturwissenschaftsstudium gestartet hat. Und dabei wünschen wir ihm natürlich ganz viel Erfolg und noch mehr Spaß beim Studieren nebenbei. Noch kurz zum Bundesheer. Milizsoldaten, die stellen ja den Großteil des Personals bei Auslandseinsätzen. Natürlich war André auch bei einigen Einsätzen im Ausland dabei. Davon konnte er uns aus Sicherheitsgründen aber im Podcast nicht wirklich etwas erzählen. Und das ist auch total okay so. Ich war dem André trotzdem sehr dankbar, dass er uns so viel erzählt hat. Was ich in diesem Monat nämlich gelernt habe, ist natürlich, wie heikel das ganze Thema ist. Dass man sehr oft auf Fragen keine konkreten Antworten bekommt und dass das manchmal auch total okay ist. Was mich ehrlich gesagt trotzdem überrascht hat, war, dass in diesem Monat sich kaum jemand getraut hat, mit mir wirklich über das Thema Krieg zu sprechen. Das war vielleicht von mir auch ein bisschen naiv zu glauben, man könnte einfach am Monat über so ein Thema ein bisschen philosophieren, weil natürlich gibt es viele Zugänge zu dem ganzen Thema und auch wenn es ein hartes Thema ist, gibt es genug zum Erzählen, über das eigentlich viel zu wenig gesprochen wird. Deshalb bin ich extrem dankbar, dass Katie, Darko und André sich die Zeit genommen haben und auch die Nerven, sich da meine kniffligen Fragen anzuhören und mir eine Chance gegeben haben, da am Monat über das Thema trotzdem zu sprechen. Was wir im März auch oft mitbekommen haben, ist, dass es oft besser ist, man sagt gar nichts, bevor man eine unrecherchierte Halbwahrheit in die Welt streut. Das wissen wir zwar alle, aber es war uns davor eigentlich nie so bewusst und wir haben es auch nie aktiv so angewendet wie in diesem Monat. Was wir in den letzten Folgen auch immer wieder erwähnt haben, ist, bitte darauf achten, wo die Informationen herkommen. Auch der André hat es heute wieder mal gesagt. Besonders aufpassen bei Social Media. Es ist leichter gesagt, etwas kritisch zu hinterfragen, als es wirklich dann zu machen. Dafür sind aber auch wir Journalisten da. Es ist aber schon ein guter Start, dass man sich dem Ganzen bewusst ist. Setzt deshalb auf guten Journalismus, auch wenn er ein bisschen was kostet. Wir sind da, um die Informationen auszusortieren, um sie nochmal zu überprüfen. Und deshalb gibt es Qualitätsmedien, auch wenn es natürlich keine hundertprozentige Garantie gibt, dass auch wirklich alles dann stimmt. Wir geben aber alle unser Bestes und versuchen, alles zu sortieren und zu hinterfragen. Danke, ein großes Danke an euch alle daheim, dass ihr auch in diesem Monat mit dabei wart und mein Monatsprojekt verfolgt habt. Es ist ja noch nicht zu Ende. Nächste Woche haben wir noch den Fight Report, wo wir mit dem Michael dann über die spannendsten Kämpfe des Monats sprechen werden. Jedoch haben wir unser Monatsthema Krieg jetzt, Gott sei Dank, endlich über die Bühne gebracht. Es war schwerer als gedacht. Danke deshalb, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch wie immer eine tolle Woche. Viel Spaß beim Trainieren und bleibt auch weiterhin unschlagbar ehrlich.